Das Ende des Politischen? Fragezeichen. Was die US-Wahl und das Ende der Ampel wirklich bedeuten. Ein philosophischer Kommentar von Christoph Quarch, Gründer der Neuen Platonischen Akademie. Es ist der 9. November 2024. Eigentlich ein Tag der Erinnerung an wichtige Ereignisse der deutschen Geschichte. In diesem Fall aber mehr noch ein Tag des Innehaltens ob der jüngsten Ereignisse der Politik. Hinter uns liegt eine Woche, in der Donald Trump erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde und in der es zum Bruch der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP gekommen ist. Diese Koinzidenz gibt zu denken, zumal dann, wenn man die Begleitmusik im Ohr hat, die mit dem Ampel-Aus einherging. In vielem erinnert sie auf bestürzende Weise an das, was man bis vor wenigen Jahren nur von jenseits des Atlantik kannte, also aus dem Land, das gerade dabei ist, nicht nur seine Demokratie abzuschaffen, sondern auch seine demokratische Kultur zu vernichten. Und so gibt es allen Grund zur Sorge, dass Deutschland sich auf demselben Weg befinden könnte, auf einem Weg, der gepflastert ist mit Häme, Spott, Gehässigkeit und Niedertracht, mit Egozentrik, Narzissmus, Machtgier und Ignoranz. Auf einem Weg, der unser Land auf ähnliche Weise zu spalten droht, wie es in den USA bereits geschehen ist. Ja, auf einem Weg, der sich immer mehr von der Demokratie entfernt und der dasjenige zerrüttet, was von den Gründern unserer Kultur im alten Griechenland als das Politische bezeichnet wurde. Das Politische ist das Herz der westlichen Zivilisation. Entdeckt im alten Athen bezeichnet es den offenen Handlungsspielraum eines Gemeinwesens, einer Polis, dessen Mitglieder es als ihre Aufgabe sehen, zugleich für das Wohl der Bürgerschaft im Ganzen und das gute Leben eines jeden Bürgers im Einzelnen zu sorgen. Dieser Raum des Politischen dient der gemeinschaftlichen und gemeinsam verantworteten Entscheidungsfindung der Bürgerschaft. Er ist der eigentliche Raum der Freiheit, in dem die vielen einander in Freundschaft begegnen. Sein Fundament ist die Rechtsstaatlichkeit, sein Dach der Gemeinsinn. Die Säulen, die es tragen, heißen Gleichheit vor dem Recht und Gerechtigkeit. Es ist ein Raum, in dem die Menschen eigenverantwortlich die Geschicke ihres Gemeinwesens gestalten, um gemeinsam zu erblühen und zu prosperieren. Das setzt voraus, dass man sich beteiligt, dass man miteinander redet, einander zuhört, miteinander ringt und dabei immer von der Frage geleitet ist, was dem Gemeinwesen und insofern dann auch jedem Einzelnen zum Wohl gereicht, was dem Gemeinwohl dienlich ist. Eine Bürgerschaft, die sich in diesem Geist im Raum des Politischen versammelt, nannte man im alten Griechenland den Demos. Ihm die Geschicke der Polis anzuvertrauen, ist die Idee der Demokratie, als einer Verfassung, die den Raum des Politischen als Raum des guten Lebens seiner Bürgerinnen und Bürger trägt und strukturiert. Etwas ganz anderes aber ist das, was man im alten Griechenland den Ochlos nannte, ein schwer übersetzbares Wort, das der lateinischen Plebs und dem deutschen Wort Mob oder Pöbel entspricht. Darunter verstand man die Summe einzelner Subjekte, die in ihrem Handeln vom Eigennutz bewegt werden und gerade nicht das Wohl des Gemeinwesens, sondern nur ihren eigenen Vorteil im Blick haben. Zum Ochlos werden diese Einzelnen dann, wenn sie sich in ihrem jeweiligen Eigennutz verbinden, um in einem Gemeinwesen die erforderliche Macht zu erlangen, die sie brauchen, um ihre Eigeninteressen durchzusetzen. Dabei macht sich der Ochlos gerne das demokratische Instrument der Mehrheitsentscheidung zunutze, um sich so den Anschein demokratischer Legitimation zu geben, wo er doch in Wahrheit die Demokratie vernichtet, um an ihre Stelle eine Ochlokratie zu errichten, ein Wort des Historikers Polybios. Eben das erleben wir in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nach allem, was wir aus den Wählerbefragungen wissen, verdanken sich die Wahlentscheidungen der Trump-Wähler ausschließlich egoistischen Motiven wie etwa Wohlstandswahrung oder Abschottung gegen Einwanderung. Während die Wähler von Kamala Harris oft aus Sorge um den Erhalt der Demokratie für die Demokratin stimmten. Dazu passt sehr gut, dass an der Seite von Donald Trump nun ausgerechnet Elon Musk agierte, der Prototyp dessen, was wir in der Philosophie den Homo economicus nennen, den Homo economicus. Ein Menschen, der bei allem, was er tut, nur seinen eigenen Vorteil zu maximieren gedenkt. Trump und Musk sind Exemplare reinsten Wassers dieses Menschentypen und damit zugleich die Totengräber des Politischen. Der öffentliche Raum ist für Leute wie Sie nicht etwa der Freiraum der Bürgerschaft. Nein, er ist ein Marktplatz, auf dem es nur darum geht, den Mitbewerber auszuschalten und sich selbst durchzusetzen. Ein Raum, in dem es gerade nicht um Kooperation und Konsens geht, sondern um Kampf und Vernichtung des Gegners. Ein Raum, in dem nicht das Gemeinwohl gehegt wird, sondern nur der eigene Willen zur Macht. Und die bekommt man eben am einfachsten dann, wenn man den ganz in der Homo economicus-Denke gefangenen Mob mobilisiert und ihm die Erfüllung seiner egozentrischen Wünsche verspricht, dabei ihm zugleich die Macht über die vermeintlich Minderwertigen zubilligt. Ganz gleich, ob es sich dabei nun um Einwanderer, Andersgeschlechtliche oder neuerdings wieder um Frauen, man glaubt es kaum, um Frauen handelt. Diese Logik wird von Trump perfekt bedient. Und es steht zu fürchten, dass ihm die Rechtspopulisten und Ochlokraten in Europa darin folgen werden. Denn der Erfolg scheint Trump ja recht zu geben. Zumindest so lange, wie der Preis, den man dafür entrichten muss, unsichtbar bleibt. Nämlich der Untergang einer Zivilisation bzw. einer Kultur. Und das Gleiche droht uns nun in Deutschland, dessen Demokratie nicht nur von den Ochlokraten in BSW und AfD sowie den demokratiemüden Wählern dieser Parteien unter Beschuss genommen wird, sondern fatalerweise auch von den Spitzenpolitikern der Partei, die aller Wahrscheinlichkeit nach die nun vorgezogenen Bundestagswahlen gewinnen wird. Denn wer ist dieser Friedrich Merz? Er ist der Ex-Aufsichtsratsvorsitzende von BlackRock, einem Unternehmen, das wie kein zweites die Ideologie des Homo economicus internalisiert und im Namen des eigenen Profits skrupellos ganze Volkswirtschaften ruiniert hat. Aber man muss gar nicht erst die Vergangenheit bemühen, um zu erkennen, wie sehr Friedrich Merz vom Ungeist des Eigennutzes getrieben wird. Zusammenarbeit, Kooperation, Konsensfindung im Dienste des Gemeinwesens liegen ihm offenkundig völlig fern. Woraus sich wiederum schließen lässt, dass er nicht politisch zu denken vermag. Ja, dass er bei Lichte besehen überhaupt nicht zu denken vermag, wenn denn Denken etwas mit der Fähigkeit zu tun hat, im Dialog mit anderen die eigenen Positionen zu überdenken, um gemeinsam Lösungen zu finden. Ja, sofern das Denken etwas anderes ist als eben machtpolitisches Kalkulieren und Ersinnen von Strategien zur Vernichtung des Gegners. Was Merz seit Monaten öffentlich zu erkennen gibt, lässt jedenfalls den Schluss zu, dass es diesem Mann in keiner Weise um das Gemeinwohl des deutschen Gemeinwesens zu tun ist, sondern ausschließlich seiner eigenen Machtgier geschuldet ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er ganz ins ochlokratische Lager überwechselt und mit der AfD koaliert. Denn dass er unfähig ist, schlimmer noch, dass er unwillens ist, mit einer demokratischen Partei zu kooperieren, mit der man im Raum des Politischen ja Kompromisse schließen müsste, das hat er ja bereits in aller Deutlichkeit zu verstehen gegeben. Merz ist kein Demokrat und wird auch keiner mehr werden. Das unterscheidet ihn übrigens von Olaf Scholz, der sich allein dadurch als Demokrat erwiesen hat, dass er um des Landes willen seine Macht preiszugeben, bereit war. Wirklich verstörend dabei ist nun allerdings, dass niemand ihm dafür Respekt zu zollen bereit scheint. So weit ist offenbar die Erosion des Politischen, vor allem in der Medienöffentlichkeit in unserem Land vorangeschritten, dass sich in diesen Tagen niemand hat finden lassen, der Olaf Scholz für die Entlassung seines ebenfalls reichlich demokratiefernen Finanzministers gewürdigt hätte. Ja, der erkannt hätte, dass der Bundeskanzler sich als Demokrat erwiesen hat, wie übrigens schon häufig während seiner Amtszeit, denn dass demokratische Führung eben nicht darin besteht, bei jeder Gelegenheit Unmut zu sehen, um sich des Ochlos oder eben des Mobs zu bemächtigen, wie Merz es tut, sondern dadurch auszeichnet, im Stillen nach Kompromissen zu suchen und erst im Notfall klare Kante zu zeigen, Das ist bei den meisten unserer politischen Kommentatoren offensichtlich längst in Vergessenheit geraten. Und so zerstören wir nun alle miteinander nach US-amerikanischem Vorbild unsere Demokratie und spielen den ochlokratischen Totengräbern die von diesen so heiß begehrte Macht in die Hände. Die Macht, sich selbst und ihre Lobbygruppen zu bereichern und die Bürger in willfähige Konsumenten zu verwandeln. Siehe Trump und Musk und ihre deutschen Nachahmer. Tja, das sind nun düstere Aussichten an einem 9. November. Und was machen wir jetzt? Am einfachsten wäre es wohl, sich in das Heer der 10 Millionen Depressiven einzugliedern, die unser Land derweil aufzubieten hat. Aber das kann es nicht sein. Gerade jetzt ist das Gegenteil gefragt. Mut, Zuversicht, Kampfgeist. Es ist noch nicht zu spät. Nein, die Demokratie ist noch zu retten, wenigstens in Deutschland und in Europa. Aber es liegt an jedem Einzelnen von uns. Das politische System ist wohl aus sich selbst heraus nicht in der Lage, sich zu reformieren. Es ist korrumpiert von dieser geistigen Pathologie des Homo economicus, von dessen antipolitischer Selbstsucht. Diese geistige Pathologie gilt es in diesen Tagen und künftig zu bekämpfen. Bekämpfen aber lässt sie sich nur mit den gewaltlosen Mitteln des Geistes, ja, des Geistes. Deshalb ist dabei auch weniger um Kampf als vielmehr um Heilung zu tun, um die Wiederherstellung eines menschlichen und sozialen Gesundheitszustandes, von dem wir derzeit, ich sage nur 10 Millionen Depressive, verdammt weit entfernt sind. Aber das heißt nicht, dass diese gesellschaftliche Gesundheit des Gemeinwesens unerreichbar wäre. Den Weg zu ihr, den weisen uns die Werte der Demokratie, Freiheit, Toleranz, Kooperation, Konsens, Miteinander, Lebendigkeit, Schönheit, Freundschaft, Frieden. Alle diese Werte entsprechen dem Wesen eines guten menschlichen Lebens. Alle diese Werte sind wahr, wesentlich. Sie alle haben die Kraft, ein Menschentum aus der unheilvollen Trance des egozentrischen Konsumierens zu wecken und für eine menschliche Zukunft zu begeistern. Sie haben die Kraft, aus dem Ochlos wieder einen Demos zu machen. Aber das wird nur durch eine wirklich geistige Disruption zu schaffen sein. Anders wird sich die Demokratie nicht retten lassen. Aber, und das ist nur die gute Nachricht, damit kannst du heute schon beginnen. Ganz einfach, indem du diese gerade von mir genannten Werte, Freiheit, Toleranz, Kooperation, Konsens, Miteinander, Lebendigkeit, Schönheit, Freundschaft und Frieden durch dein eigenes Tun immer wieder unermüdlich neu bezeugst. Wohlwollen statt Hass, Freundlichkeit statt Häme, Dank statt Spott, Lob statt Tadel, Gemeinsinn statt Eigensinn. Dafür ist es jetzt an der Zeit.